Hören Sie gut, ganz hinten, wenn ich leise spreche. Ja, und wenn ich laut spreche, hören Sie auch gut. Okay, wir haben einen sehr schockierenden Text, für Pietisten ein besonders schockierender Text, aber es gibt Schockierendes in der Bibel und wir wollen das auch auslegen. Und das hat natürlich mit Simpson zu tun. Erst beten wir. Ja, Herr, mein unerkannte Schuld. Du weißt es mehr, als ich selbst von mir weiß. Vergib, wo ich vergesse, vergib, wo ich versäume, Herr. Dein Kreuz ist meine einzige Hoffnung, lebendig und täglich unter deinen segnenden Händen zu bleiben. Ruf, Herr, jetzt höre ich. Amen. Jetzt kommt unser schockierender Text, das werden Sie von Anfang an hören, wie schockierend das ist. Simpson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Ah, das steht in der Bibel, in Richter 16, ja? Nur, dass Sie das wissen, ja? Richter 16. Simpson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr ein. Da wurde den Galatäern gesagt, Simpson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn's Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simpson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schulter und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges für Hebron. Simpsons Fall und Rache. Wir lesen ganz Kapitel 16. Ich weiß nicht, ob wir ganz durchkommen, aber wir lesen das. Danach gewann er ein Mädchen lieb in Tal Sorek, die hieß Delilah. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstück geben. Und Delilah sprach, bis jetzt haben sie mich nicht gehört. Ah, okay. Und Delilah sprach zu Simpson, sag mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simpson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Da brachten die Fürste der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauert ihn aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simpson. Er aber zerriss die Seile wie ein Flachschnur. Schnur zerriss, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, woran seine Kraft liegt. Da spricht Delilah zu Simpson, siehe, Simpson, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sag mir doch nun, womit kann man dich binden? Er antwortet ihr, wenn sie mich bänden mit neuen Strichen, mit denen noch nie ein Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da nahm Delilah neue Striche und band ihn damit und sprach, Philister über dir, Simpson! Man lauert ihn aber auf in der Kammer und er riss sie von seinen Armen herunter wie einen Faden. Da sprach Delilah zu ihm, Simpson, bisher hast du mir so getäuscht und mich belogen. Sag mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortet ihr, wenn du die 7 Lochen meines Hauptes zusammenflüchtet mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftet sie mit einem Flock an, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da ließen sie ihn einschlafen und flog die 7 Lochen seines Haupts zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Flock an und sprach zu ihm, Philister über dir, Simpson! Er aber wacht auf von seinem Schlaf und riss die geflochteten Lochen mit Flock und Gewebe heraus. Sie sprach dann zu ihm, Simpson, wie kannst du sagen, du hast mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal schon hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihn zusetzte, würde seine Seele sterben matt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes, ein Nazaräer von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wich meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde wie alle anderen Menschen. Als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hat, sandte sie ihn hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, komm doch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihre Hand mit. Und sie ließen ihn einschlafen in ihrem Schloss und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Haupts abschnitt. Sie fing an, ihn zu bezwingen, da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wüsste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Da griffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führte ihn hinab nach Gaza und legte ihn in Ketten, und er müsste die Mühle drehen im Gefängnis. Aber das Haar seines Haupts fing wieder an zu wachsen, nachdem er geschoren war. Als aber die Fürsten der Philisten sich versammelten, um ihr Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz gute Dinge war, sprachen sie, lass Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viel von uns erschlug. Simson aber sprach zu den Knaben, der ihn an der Hand führte, lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, daran, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voll Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da, und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Gott Israel an und sprach, Herr, Herr, denk an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies einmal, damit ich mich für mein beide Augen einmal rächen an die Philister. Und er umfasst die 2 Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten, die andere mit seiner linken Hand, und stemmt sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philister. Und er neigt sich mit allen Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Da kamen seine Brüder herab in das ganze Haus seines Vaters und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines Vaters Manoch zwischen Zoro und Eschtertal. Er hat aber Israel 20 Jahre gerichtet. Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Das ist schockierend. Wenn Sie dieses Simson, das ist in alles geschrieben in mein großes Richterbuch, Sie werden eines Merkwürdiges merken. Der Herr will das von Simson. Er will, dass ein Mensch zu einer Hure geht. Ja, das steht geschrieben im Richterbuch. Lesen Sie das an. Greifen Sie mich nicht an. Ich bin genauso pietistisch wie Sie. Sondern gucken Sie in die Bibel. Der Herr will das. Warum? Er will, dass Unruhe gesetzt wird zwischen Israel und die Philister. Denn Israel, wie gestern Abend bei Gideon und die Midianiter, Israel ist glücklich und zufrieden, in Ruhe unter die Philister zu leben. Sie sind matt. Die haben keine Wille, Aufstand zu machen. Wie ich gestern Abend verglichen habe, die Deutschen heute sind sehr glücklich mit ihr Geld, ihr Materialismus und sie leben ein Schlaf wie die Junge im Garten Gethsemane. Ein Schlafgeist. Und sie wollen das nicht weggenommen, auch wenn sie plötzlich die Kirchen voll hätte. Und der Weckung, wer will das haben? Man will Geld, man will sein schönes Mercedes oder BMW heutzutage, man will sein gutes Essen haben, wer will das nicht? Man will leben, was anders will man haben? Ein Schlafgeist ist über diesem Volk, wie damals über Israel. Deswegen benutzt Gott der Schwäche eines Menschen. Das bedeutet, wir haben mit einem Gott zu tun, der nicht ganz so prüdisch ist wie wir in seiner sexuellen Art von Aussagen. Sexualität ist in der Bibel als sehr positiv zu bezeichnen, aber innerhalb der Ehe, nicht bei Huren. Gott bricht sein eigenes Gesetz. Das haben wir ständig erlebt. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, wie er sein eigenes Gesetz bricht, in wen er Gideon rief, auf einen unwesentlichen Stamm und so weiter. Immer die Jünger, wie David und Josef, die jüngere Brüder, nicht die ältere, die erben sollte. Der Herr kann sehr merkwürdig wirken. Das ist kein Freibrief, unmoralisch zu benehmen. Das ist kein Freibrief zu sagen, wie Dostoevsky dann sagt, der große Dichter Dostoevsky, alle Sündiger sind letzten Endes auf dem Weg, Heilige zu sein, denn sie müssen wissen, was für große Sündiger sie zuerst sind. Er war selbst ein Spieler, das ist kein Freibrief. Aber das endet nicht an Gottes Freiheit. Wer war der Mensch, der außer dieser berühmte Schwede mehr für alle Juden in Deutschland getan hat, als jeder andere? Das war ein Playboy und Trinker namens Oskar Schindler. Sein Buch ist ausgeschrieben, es ist auch in Englisch übersetzt. Er war ein Mann aus Sudetenland, wo sehr starker Antisemitismus immer noch geherrscht, sogar nach dem Krieg, das weiß ich. Kenne mich gut aus als Jude. Schindler war ein Playboy und ein Trinker. Und er war auch dazu ein Fabrikant, was keine Sünde ist, aber er war ein Fabrikant. Und er hat tausende Juden bewusst beschäftigt und gesagt zu der SS, ich brauche diese Leute, dass sie nicht starben. Er hat viel mehr getan als alle Pietisten zusammen, um die Juden zu helfen. Als alle die Frommen zusammen. Das ist Gottes merkwürdiger Weg. Er nahm ein Werkzeug, die in sich kein guter Mensch war. Aber in den entscheidenden Moment, dieser Mensch hat das Entscheidende getan. Das bedeutet, der Herr steht über das Gesetz, nicht wir. Und das ist kein Freibrief für Oskar Schindler, zu sagen, man darf ein Playboy und ein Trinker. Verstehen Sie mich recht? Es ist aber ein Freibrief für Gott. Der braucht keinen Freibrief von uns. Der hat das sowieso, dass er kann seine Wege gehen, öfters gegen seine Gesetze. Er führte Simpson zu die Hure. Bitte gehen Sie nicht zu einer Hure und sagen, der Herr hat das getan. Das wird eine Lüge sein. Ich will, dass Sie richtig verstehen. Schauen Sie, mein nächstes Buch geht über Van Gogh und Gauguin als geistliche Maler. Hier bin ich mit einem sehr schweren Thema beschäftigt. Denn es gibt viele Christen, die glauben, wenn ein Mann ein Christ ist, ein Mensch, dann ist er so eine halbe Heilige. Und das ist nicht der Fall. Gauguin, in seinem Lebensstil war alles anders als christlich. Aber ich beweise in diesem Buch, mindestens ich bin überzeugt, dass ich das beweise, dass Gauguin der größte geistliche Maler war seit Rembrandt. Mit einem Tiefgang in der Stille Gottes, in die Tiefe, die Ikonografie, die Darstellung von religiösen Bildern. Kennen Sie Jakobs Kampf mit den Engeln? Kennen Sie den gelben Christus, der größte Christusbild seit Rembrandt? Kennen Sie das? Und das war von einem Frauenheld und ein Mann, der Selbstmord versucht hat. Ein Mann, der suchte einen paradiesischen Zustand unter primitive Menschen und fand den Erbsünde und dann versucht, sich selbst umzubringen. Seine Theologie ist absolut falsch. Aber wenn seine Bilder richtig gelesen wird, und ich glaube, ich lese die richtig, ich bin auch Kunsthistoriker, der ist ein tief und großsinniger Künstler. Was soll man da sagen? Ich kann nur sagen, ich beurteile sehr scharf und schärfstens sein Lebensstil. Trotzdem halte ich ihn für die größte geistliche Maler seit Rembrandt. Wie ist dieser Zwiespalt zu erklären? Fragen Sie Gott, fragen Sie mich nicht. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mann so leben kann und so ein großer geistlicher Maler auch sein kann. Das ist kein Freibrief, ja, jetzt gehen wir in die Südseeinseln und werden wir Frauenhelden und versuchen wir uns selbst umzubringen, vielleicht werden wir dann ein großer Maler. Das ist nicht, was ich sage. Was ich sage ist, dass Gott wirkt, wann und wie er will. Und er wirkt manchmal in Wege, die total entgegengesetzt zu, was wir haben wollen und was für uns, wie wir sehen, theologisch gut wäre. Denn er ist der Herr. Und dieser Oskar Schindler hat mehr getan für Juden als alle Pietisten zusammen im Dritten Reich. Und das sage ich als jemand, der bewusst ein Pietist ist. Das zeigt, dass wir mit einem Gott zu tun, den wir nicht in unseren Griff haben können, den wir nicht in unsere Gesetze und unsere Frömmigkeit hineinbringen kann. Wir leben nach, was er uns lehrt, so gut wir können. Aber er kann trotzdem Dinge tun, wo wir nachher den Kopf schütteln Aber trotzdem, er hat es getan. Und es steht deutlich geschrieben, er hat Simpson in dieser Art verführt. Wissen Sie, ich habe das gleiche Problem. Ich habe eine sehr gute Frau. Moralisch sehr gute Frau. Aber sie war ein Deutscher. Nicht wahr? Ein Feind. Genau wie die Philistermädchen. Nicht wahr? Hm? Und meine Eltern, was haben sie zu mir gesagt? David, gibt so viele nette Mädchen unter den Juden, sehr schöne und gute Mädchen, sogar die Rabbinestochter, die wollten mich mit denen anbandeln, ja, nicht wahr, mit der Rabbinestochter, mein Vater schätzte Rabbine sehr. Warum musst du gerade ein Deutsches 16 Jahre nach Auschwitz aussuchen? Genau die gleiche Argumentation, sicher, das war ein guter Deutscher, die war gar kein Deutscher, sondern ein Bayer, das ist was anderes, aber meine Eltern verstehen das nicht, ja? Ja. Aber es ist das gleiche Argument, nicht wahr? Die gleiche Argument, aber ich bin sehr dankbar, meine Großmutter, die frommste der Frommen, und als Jüdin, hat gesagt, der Herr, der Gott Israel, wird wissen, warum das so ist. Und sie hat diese Ehe verteidigt, als Erste. Und ich glaube, dass sie recht hat. Der Herr, der Gott Israel, hat gewusst. Und wenn heute in unserer Gemeinde gesprochen, darf man jemanden heiraten, der kein überzeugter Christ ist, dann sage ich, man soll es nicht tun, aber meine Frau hat es getan. Hm? Verstehen Sie, was ich hier aussagen will? Zu alle Gesetze gibt Ausnahmen. Und Gott sei Dank, dass das so ist. Wir können der Herr nicht in unsere Frömmigkeitsgriffe hineinzwingen. Denn er steht über seine eigene Frömmigkeitsvorstellung. Er steht über das Gesetz. Der Herr ist der Herr und er wirkt, wann und wie er will. Simpson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Wir müssen aber auch verstehen, und wir werden das deutlich sehen, dass Simpson über die Grenze geht. Er geht über die Grenze und wir werden genau sehen, wo er über die Grenze geht. Da wurde den Gazitern gesagt, Simpson ist hierher gekommen. Sie wissen, wo Gaza ist und sie wissen, dass das heute sehr umstritten ist. Und es gibt sehr viele Israeliten, die Gaza gerne loskriegen wird. Gaza war ein Philisterstaat, eine von den 5 Philisterstädte. 2 von denen gehören jetzt Israel. Wissen Sie welche? Wer weiß? Ashdod und Ashkelon, 2 existieren nicht mehr. Wie heißen die? Gat und Ekron. Und Gaza ist der 5. Ja. Simpson ist hierher gekommen und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern am Stadttor. Stadttor ist der Ort in Israel, wo Recht gesprochen wird. Aber das ist eine feindliche Stadt. Und sie wollen ihre Rechte im Hand nehmen gegen Gottes Weg. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simpson aber lag bis Mitternacht. Das ist kein Bild von einem vornehmer, guter christlicher Held. Er geht zu einer Hure und bleibt bei ihr bis zu Mitternacht. Das ist ein schockierendes Bild. Das ist kein Beispiel für uns. Bitte gehen Sie nicht nach Hause und sagen, Pfarrer Jaffin sagt, Simpson ging zu einer Hure, das ist nicht so schlimm. Es ist sehr schlimm. In diesem Zusammenhang ist es nicht schlimm, denn der Herr steht dahinter. Und keiner von uns hat einen Freibrief, das zu tun. Gibt jemand mit hier so lange Haar wie Simpson hier? Ich sehe keine. Nein, nein, kein einziger. Simpson aber lag bis Mitternacht. Ja, das geht nicht nur um langen Haar, natürlich. Da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor. Eine Vordeutung, was später passieren wird. Samt den beiden Pfosten hob sie auf mit dem Riegel und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges für Hebron. Hebron, liebe Brüder und Schwestern, ist der Schlüssel zu dem jetzigen Kampf zwischen Israel und seinen Feinden. Da geht es hier über Judäa und Samaria. Es geht um die 2 heiligste Stadt in Israel. Es gibt in Israel 2 biblische heilige Städte. Der hochheilige Stadt Jerusalem, dann Hebron. Und dann gibt es 2 aus der Tradition, die auch heilige Stadt sind in Israel. Die nicht aus biblischem Grund. Hebron aus tiefer biblischem Grund. Es ist der Stadt der Patriarchen, es ist der Stadt Kaleb, es ist der Stadt Davids, 2. Einsalbung David in Hebron. Es ist das Zentrum hier und dieses Text dann hat eine endzeitliche Bedeutung. Simpson, Fall und Rache. Danach gewann er ein Mädchen lieb am Tal Sorek, die hieß Delile. Interessiert sich nur für Philister. Warum? Nicht wegen Simpson. Simpson wird benutzt von Gott Unruhe zu stiften zwischen Israel und der Erzfeind. Denn die Philister, Palästina, Land der Philister, ihre Erzfeind. Auch wenn die Palästinenser nicht von den Philister abstammen. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprach zu ihr, überrede ihn und sieh, womit er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstück geben. Diese Methode hat Marcus Wolf benutzt, dieser schreckliche Jude, der Chef der Stasi in der DDR. Es gibt gute und schlechte Juden. Ich habe sogar beim deutschen Programm gehört, dass Lenin ein Jude war, ist. Das ist eine Lüge. Lenin war kein Jude. Das habe ich über deutschen Rundfunk gehört. Aber Marcus Wolf war und ist ein Jude. Und ein ganz schreckliches Beispiel. Er hat Mädchen trainiert, als Hore zu funktionieren. Schöne, hübsche Mädchen, die müssen mit ihm schlafen. Ich meine, das ist der fürchterlichste, niedrige. Er hat sich so hässlich gemacht wie möglich, um denen zu benutzen, dass die beste, die höchste stehende Politiker bespitzelt werden. Diese Methoden hat Hitler benutzt. Diese Methoden sind die übelste Methoden. Und Frauen, die sich reinlassen mit sowas, sind die übelste Arten von Frauen. Wir müssen aber fragen über Delilah. Delilah hat anscheinend Simpson lieb. Simpson, ich weiß nicht, ich sehe nicht mit Frauenaugen, aber das war ein ziemlich starker Typ, nicht wahr? Und ich glaube, dass Frauen mögen sowas mit langer Haar, mit dieser Stärke und der Stürze und der Kraft. Und sie ist Heidin und er hat eine heidnische Kraft in sich, auch wenn es von Gott kommt. Sie muss inniglich zerrissen sein. Stehe ich zu meinem Volk oder liebe ich diesen Mann? Bei ihr ist es kein Zweifel. Sie steht zu ihrem Volk und der Gott dieses Volkes. Und damit soll sie auch ein Beispiel für Israel sein. Auch wenn sie absolut negativ ist. Denn ein Jude soll bewusst, zu welchem Volk er gehört. Und das soll auch immer eine zentrale Rolle bei ihm spielen. Das ist eine gesamtbiblische Aussage. Sie ist zerrissen in sich, wie David zerrissen war mit Absalom. Sein Sohn, den er lieb hat, aber der, der sein Reich gefährdet. Und er als Vater steht zu ihm, wo er umgebracht sein müsste, von der Standpunkt Sicherheit. Diese Zerrissenheit steht in sehr viel von uns. Jeder von uns hat eine Stelle, wo er inniglich zerrissen ist. Jeder von uns hat so eine Stelle. Könnte sein, dass wir reich sind, dass wir in dieser Art begabt sind und dass wir inniglich bekämpfen, gehöre ich mehr Jesus oder meinem Reichtum? Und inwieweit muss ich gehen, mein Reichtum zu sichern? Und inwieweit ist das zu verbinden mit christlichen Werten? Es könnte auch die Problem sein, ich bin verliebt in einen Nicht-Christ. Ist das richtig? Und bitte, ich sage nicht, weil meine Frau die Mut gehabt und ich nehme es an, Jesu die Führung gemacht hat, dass sie einen Jude heiratet, der nicht gläubig war, dass das ein Gesetz ist. Nein, das ist die Ausnahme des Gesetzes. Aber es wird andere Ausnahmen geben. Und jeder von uns hat unsere wunde Stelle, wo wir innerlich zerrissen sind. Und das muss angesprochen. Diese Art nur mit gefalteten Händen, mit frommen Blick zum Himmel, das ist nicht, wie wir Menschen sind. Wir sind keine Engel. Lassen wir uns im Klaren, der Herr weiß, dass wir keine Engel. Es gibt böse Gedanken, böse Wege, böse Aussagen, auch von frommen Christen. Wenn Sie wollen ein gutes Beispiel, schauen Sie Martin Luther an. Niemand zweifelt, dass Martin Luther ein großer Christ ist, aber niemand zweifelt, dass Martin Luther unter die abscheulichste antisemitische Aussage geliefert hat, die je ein Mensch gemacht hat. Und das war ein frommer Christ. Wir müssen weg von dieser geheuchelten Vorstellung, was ein frommer Christ ist. Ein Christ ist ein Mensch und bleibt ein Mensch. Und jeder Mensch ist ein gefallener Kreatur. Luther ist ehrlich mit sich, er geht nicht durch die Straße, so wie das, wie manche Fahrer, die ich kenne, die durch die Straße, wie das gehen, das ist Heuchelei und das ist Scheinheiligkeit. Wir müssen ehrlich sein mit uns selbst und wir müssen auch klar sein, wo unsere eigenen Wunden sind. Ich weiß sehr genau, wo meine Wunden sind. Dass ich manchmal so leidenschaftlich rede, dass Dinge aus meinen Lippen rauskommen, die ich nachher sage, warum hast du das gesagt? Und ich weiß noch eine Schwäche von mir. Und die ist die süßste Schwäche, das ist Schokolade. Wissen Sie, jeder weiß, Jaffin mag Schokolade. Ich kriege französische Schokolade, belgische Schokolade in Formen von Ammonite, das ist prima. Österreichische Schokolade, amerikanische Schokolade, englische Schokolade. Wissen Sie, deutsche Schokolade, wissen Sie, was der beste Schokolade mit großem Abstand ist? Jawohl, aus der Schweiz, nicht was wir hier kriegen. Die ist gut, aber was in der Schweiz, oh, da könnte ich nie widerstehen. Und ich muss, die Sache kommt ans Licht. Und zwar ist es mein Zahnarzt, der das an Licht immer bringt. Der sagt, ja, Herr Pfarrer, wie viel Schokolade essen Sie eigentlich? Und ich sage, wollen Sie wissen, jeden Tag oder jede Woche? Er bringt das ans Licht. Lassen wir ehrlich mit uns selbst, denn wir leben aus Buße. Das ist die erste von 95 Thesen. Jesus fing an, Buße zu predigen. Wenn wir alle Engel sind, dann brauchen wir kein Buße tun. Wir sind keine Engel. Der Ruf zu Christsein ist ein bohrender Ruf nach Ehrlichkeit. Und sehr viel von uns hängen viel mehr an unserer Güte und an unserer materialistischen Auffassung, als wir denken. So weiß ich sehr genau von einem frommen Mann, der verantwortlich ist für Erbschaftssachen. Wie nennt man diesen Beruf, Rosemary? Notar. Dass die schlimmste Streit über die Erbe kommt von den frommsten Christen. Das hat er mir gesagt. Und er ist ein sehr frommer Christ selbst. Lassen wir ehrlich mit uns selbst sein und nicht scheinheilig. Denn wir helfen niemandem, wenn wir scheinheiligen. Wir helfen uns selbst nicht. Das ist kein Freibrief, übels zu sein. Gottes Wort richtet, um aufzurichten, zu erneuern und uns besser zu machen. Das ist Heiligung. Und wenn wir zeigen, wir sind so hoch und so weit mit unserer Entwicklung, dann lügen wir uns selbst an und Gott an. Und das ist Pharisäertum. Die zweite ist sehr interessant an diesem Text. 1100 Silberstücke. Wie viel hat Judas Iskariot gekriegt für Jesu? Da sehen Sie, wie billig er verkauft ist. Judas hat das überhaupt nicht um Geld getan. Er hat das getan, weil er ein Eiferer war und ein junger Jesu. Er verkaufte Jesu, dass Jesus Israel von Rom befreit. Mein Wille geschehe. Und das war ein guter Zweck. Aber das war nicht Jesus' Zweck. Und er versucht, seine Wille aufzuzwingen auf sein Herz. Und deswegen Verrat. Deswegen hängt er sich auf und schmeißt das Geld weg. Unbedeutungsvolle Geld sowieso, 30 Silberstücke, er könnte 100-fach davon kriegen, wenn er wollte, wenn es ging um Geld. Und dieser antisemitische Judas, der immer auf Geld, er hat überhaupt nichts gekriegt, kann man reden, der Lila, der erste Friseur. Oh bitte, ich habe nicht gegen Friseur, aber das soll man wissen, das ist der erste Friseur. Haben wir einen Friseur unter uns? Die sind gefährliche Leute. Ja, einer da hinten, ja, heißt der Laden der Lila, ja, das ist gefährlich, okay. Aber ich habe nichts gegen Friseurs. Nur gegen einen Friseur. Als ich 17 war und ich habe eine Geschicksprüfung und ich ging zum Friseurgeschäft und habe gesagt, ich will es kurz. Und ich habe gelernt für mein Friseurgeschäft und er hat mir einen Crewcut gegeben, das ist ein amerikanischer Stil im Sommer. Und er sagte, und ich war gerade mitten bei dem Lernen, er sagt, wollen Sie ein bisschen kürzer? Ich habe gesagt, ja, ja. Und ich habe weitergelernt. Er hat ein Messer, einen Rasier. Klinge genommen, habe ich gar nicht gesehen. Er hat mir, ich habe geschaut, so, da können Sie nicht vorstellen, wie es aus dem Gefängnis, absolut Glatze. Und ich habe gar nicht, ich war nur mit meinem Buch beschäftigt und ich ging nach Hause und ich ging zu meinem besten Freund und ich läutete bei die Türe und seine Mutter kommt raus, guckte mich an und konnte sich nicht beherrschen. Sie fing an, so laut zu lachen. Ich habe gewundert, was ist los mit ihr eigentlich? Ja, und als ich in die Schule ging, überall kommen 200 Leute, haben mich wie die Piper von Hamelin, wie heißt der, der Rattenfänger von Hamelin, mir nachgefolgt, ja. Und der Direktor der Schule hat mich in sein Amtszimmer gerufen, was für eine Sensation hier verursachen, ja. Nur weil ich eine Geschichtsprüfung gehabt habe, ja. Ja, das ist die Friseurladen, ja. Und der Lila sprach zu Simpson, sag mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Sie ist ein Kind ihres Volkes und sie bleibt dieses Volk treu. Und so soll Simpson lernen und die Israeliten, bleibt ihr eure Volk treu. Ich hoffe, dass ich nie in einen Zwiespalt bekomme, und das werde ich nicht mit meiner Frau, denn meine Frau werde nie gegen die Juden oder gegen Israel. Aber was passiert, wenn nochmal die Antisemiten, ihr habt gelesen heute, wie unverschämt die vorging gegen den Bundespräsident und den Bundeskanzler. Und was wird getan? Die Polizei hat gesagt, wir können nicht tun. Was meinen Sie, können nicht tun? Die Leute waren direkt vor denen. Sie können zum Boden niederhauen, und das sollten sie getan, nicht schießen. Sie sollen mit Gewalt antworten, denn die benutzen Gewalt. Wie hat meine Frau diesen guten Ausdruck gegen Glotzen, wie heißt das? Ja, sie hat mir einen guten Satz, den ich jetzt vergessen habe, wie Glotzen. Nein, nein, zum Boden mit den Stock. Wenn die Leute kommen mit Steine gegen den Bundespräsidenten, der muss geschützt werden. Und wenn der Chef, der ehemalige Chef der SPD am Boden landet da, Die müssen sich nicht den schießen und nicht den umbringen, aber zeigen, wer die Gewalt in dieser Stadt hat. Nicht die Verbrecher. Und sie sagen, wir könnten nichts tun. Die Leute waren direkt vor denen. Was können sie nicht tun, diesen Polizisten? Wenn die Friseur solche Sachen machen kann, dann nehme ich an, dass die Polizisten das auch machen kann, oder? Die sind noch besser ausgerüstet. Der Lehrer sprach zu Simpson, sag mir doch, woran deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu zwingen. Sie müssen eines verstehen. Ich versuche psychologisch, nicht Freud in dieser Sache, das hat mir nie geschmeckt, sondern richtig psychologisch, hineinzudrängen in ein Mensch, der immer Kraft gehabt hat, seit ein Kind an ist. Wissen Sie, wenn man gewohnt ist an etwas, kann man nicht vorstellen, dass man ohne diese Sache ist. Sogar am Schluss, als er die Wahrheit sagt, ist er selbst erschreckt, dass er nicht die Kraft hat. Warum? Das ist uns klar. Weil er hat immer diese Kraft. Und deswegen denkt er, ich habe es jetzt auch. Warum sind die Leute immer erschreckt, wenn jemand stirbt? Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat eine 94-jährige Mutter verloren, die mindestens ein Jahrzehnt krank war. Und er war erschreckt. Warum? Weil er hat sie nie tot vorher gesehen. Nur lebendig. Nicht wahr? Jeder Tod ist erschreckend für uns. Und so war das bei Simpson. Er ist gewohnt. Denken Sie an diese Lage. Der Mann ist gewohnt, immer Kraft zu haben. Unbegrenzte Kraft. Und er spielt mit diesem Geheimnis. Ohne zu denken, wo seine Gabe kommt. Unsere Gaben kommen alle von Gott und sie werden von ihm gefordert. Und sie werden auch Rechenschaft gefordert für die Gaben, die wir haben. Der große Anton Bruckner, der ein sehr frommer Mann war, hat einen Nervenzusammenbruch, weil er zu viel gearbeitet hat. Und als man ihn besucht im Krankenhaus, der Anton, der war ein bäuerlicher Typ, ein richtig österreichischer bäuerlicher Typ, hat gesagt, ja, was glaubt, wenn ich vor Gott stehe, er wird sagen, du faule Lump, warum habe ich dir solche Gaben gegeben, dass du das faulenst die ganze Zeit? Rechenschaft wird gefordert für die Gaben, die wir haben. Es gibt ganz verschiedene Arten von Gaben. Und wir sind da, die einzusetzen für den Herrn, denn der Herr hat sich total für uns eingesetzt. Leib, Geist und Seele. Und ihr wisst selbst, welche Gaben, auch Ungaben, können Gaben sein. Behindert werden kann eine Gabe sein, in wen es die Barmherzigkeit Menschen herausfordert. Auch unsere Ungaben können Gaben werden. Machen Sie Gedanken darüber, aber machen Sie auch Gedanken darüber, wie selbstverständlich wir unsere Gaben annehmen. Ich nehme meins nicht selbstverständlich, dass ich reden kann. Ich bete jedes Mal, Herr, gib mir die Kraft. Ich weiß nicht, ob ich diesen Abend durchführen kann. Ich weiß nicht, wie viele Dienste diese Wochenende hinter mir. Ich bete immer wieder und ich muss das immer wieder neu erleben. Und das soll jeder von uns tun mit den Gaben, die wir haben. Der Lehrer sprach zu Simpson, das ist die weibliche Kraft und das ist sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Und wir sehen das deutlich durch die Weibsbilder in der Bibel, die Übelen. Eva, Isabel, Bathseba, schauen Sie die an. Der Lehrer, es gibt eine ganz andere Frauenlinie. Die heißen fast immer Maria, nicht wahr? Das ist das Beste, eine Frau Maria zu nennen, dann kommt man gut zurecht, ja? Die heißen fast immer Maria, aber das ist aber kein... Oh ja, grüß Gott, Bruder Müssinger. Sie sind plötzlich reingeschlichen, ja? Ja, okay. Simpson sprach zu ihr, wenn man mich bändet, na schau mal, und das ist das Geheimnis dieser Text, dass Simpson spielt mit seinen Gaben. Und Schritt um Schritt zeigt er mehr und mehr. Jedes Aussage bringt der Lehrer näher zum Ziel. Er bleibt sein Gott und seine Gabe nicht getreu. Wo der Lehrer bleibt ihrem Gott und ihre Gabe getreu. Auch wenn sie übel ist, machen Sie Gedanken darüber. Ein übler Weibsbild. Aber sie ist ein Beispiel gegen Simpson. Denn Simpson, der Lehrer, schauen Sie das so, der Lehrer bleibt ihrem Götze. Und die Gaben, die diese Götze, was sie glaubt, von die Götze kommt treu und benutzt sie, wo Simpson spielt mit den Gaben, die er von der wahre Gott Israel gekriegt hat. Und zeigt das nicht Israels damalige Lage? Dass Israel bereit war, in Knechtschaft bei den Philister zu bleiben? Wo der Herr der Befreier ist, der Befreier von der Knechtschaft, die Ohrdeutung der Sinn der Gott Israel, die Knechtschaft in Ägypten, auch die Midianiter bei Gideon und dann bis Jesus Christus die endgültige Knechtschaft. Der Lehrer Trotz des schrecklichen Beispiels, die sie setzt, zeigt eine Treue zu einer Götze. Und sie setzt alles ein um diese Götze. Und Simpson kriegt seine Kraft, diese unwahrscheinliche Kraft, und der lebendige Gott Israel und bleibt nicht treu. Damit wird Israels Lage gespiegelt. Schauen Sie diese Texte sehr genau an. Sie sind beladen mit Bedeutungen, mit einem Zeigefinger. Das ist schwer bei uns in der Ehe. Meine Frau ist Lehrerin, ich bin Pfarrer. Wer hat die längere Zeigefinger? Das ist die Frage. Ja. Simpson sprach zu ihr, wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Die erste Clou. 7. 7 der Schöpfung. Die Kraft, die von dem Schöpfergott ihm durch unwahrscheinliche Kraft gegeben ist, diese Gabe von dem Schöpfergott. Deswegen der Zahl 7, das ist der erste Schlüssel. Jedes Mal, dass Simpson was sagt, geht es weiter. Schau mal weiter. Da brachten die Fürsten der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet wären, sie band ihn damit. Man lauerte ihn aber auch bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir Simpson. Simpson muss sofort wissen, diese Frau ist nicht gut für mich. Sie ist nicht gut für mein Volk. Sie ist eine üble Frau. Warum vertraue ich sie? Warum bleibe ich bei ihr? Aber er lernt nicht, wie Israel nicht gelernt hat unter dieser Herrschaft der Philister. Sie nehmen das an, wenn das eine üble Herrschaft, ein unbefreiter, geknechteter Volk unter einer Götze. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simpson. Er aber zerriss die Seile, wie ein Flachsnor zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so würde nicht kund, woran seine Kraft lag. Da sprach Delilah zu ihm, Simpson, siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sag mir doch, womit kann man dich binden? So, so reden die Frauen, oder? So ist das, diese eindringliche Art, ja, diese feine Art, ja. Sag es bitte, Doc, komm raus damit, du liebst mich, nicht wahr? Und Simpson weiß, diese Frau ist für die Philister und gegen ihn. Und trotzdem lässt er mit ihr ein und spielt mit seinem Geheimnis. Er aber antwortet ihr, wenn sie mich banden mit 9 Strichen, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden, so wurde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Warum? Noch nie ist sein Haar geschnitten worden, nicht wahr? Und ist dieser Text nicht von Jesus übernommen, über Zacharia 9,9, 2 Esel, eine, die nie geritten war, als er als König kommt nach Jerusalem, 2 zu unterstreichen, die besondere des Königs, 1, die nie geritten, dass das ein neuer Königtum, das ist eine gesamtbiblische Linie. Da nahm Delilah neue Striche und band ihn damit und sprach, Philister über dir, Simpson. Man lauerte ihn aber auf in der Kammer und er riss sie von seinem Arm herunter wie ein Faden. Dazu ist ein Angeber. Ja, wir Männer neigen anzugeben für die Frauen und das ist nicht gut. Oh, das kenne ich auch von meiner Jugendzeit. Ich war ein sehr starker Baseballspieler und ich habe gerne angegeben. Das ist nicht sehr gut. Und ob das die Frauen beeindrucken, das glaube ich auch nicht, ja. Da sprach Delilah zu ihm, bisher hast du mich getäuscht, Simpson, und mich belogen. Sag mir doch, womit kann man dich binden? Dieser eindringliche Blick benutzt ihre Reizen, ihre Stimme, und Simpson spielt mit seinen Gaben. Wir dürfen nie mit unseren Gaben spielen in dieser Art und Weise. Er antwortet ihr, wenn du die 7 Locken, jetzt kommt er an, 7 Locken meines Haupts zusammenflochtet, jetzt kommt er. 7, der Schöpfergott, der kommt so nah wie möglich mit einem Aufzug deines Webstuhls und heftet sie mit dem Floch an, so würde ich schwachen wie ein anderer Mensch. Er kommt gefährlich nah. Er spielt mit ihr. Sie kokettisiert mit ihm. Sie bleibt treu ihr Götzin. Ihr Götzin und ihr Volk. Simpson bleibt nicht treu sein Gott und seine Gaben. Immer wieder das Gleiche. Da ließ sie ihn einschlafen, ja, Geschlechtsverkehr, nicht wahr? Sie hat ihm keine Droge gegeben. Immer wieder das Gleiche und Simpson fällt immer wieder rein. Wie kann man das erklären, dass ein Mensch so dumm sein kann wie dieser Simpson? Er soll ein Werkzeug Gottes sein, nicht wahr? Und es ist das dritte Mal jetzt, dass das passiert. Der vierte Mal bedeutet von allen Himmelsrichtungen, allgesamt. Und das ist, wo er zugrunde kommt. Es ist komplett. Und er hat es verdient. Er sollte ein bisschen besser gewusst haben. Aber wissen Sie, die Leute, die Ehebruch begehen heute, Pfarrer, Kirchengemeinderäte, kennen Sie Leute, die sich das bereut haben? Ich kenne keinen einzigen. Ich kenne Mörder, die ihr Mord bereut haben. Ich kenne keinen einzigen Ehebrecher, der das bereut hat. Und ich rede auch über Pfarrer und Kirchengemeinderäte. Denn wir leben am Ende der Tage und das ist abscheulich. Gottes Gesetze, Gebote werden zertreten, wie die Israeliten die Mann in die Wüste zertritt. Und deswegen sind wir evangeliumsarm. Können wir überhaupt evangeliumsreich sein, wenn wir gesetzlos sind? Ist das überhaupt zusammenzubringen? Wer mich lieb hat, der wird meine Gebote halten, nicht wahr? Aber ist das so? Kennen Sie, Bruder Müssingen, einen Ehebrecher, der sich bereut hat und fing an neu? Die sind die schwersten Typen, oder?
Ja, ich kenne
ihn. Gut, okay. Sie sind einen Schritt weiter voraus als die Javin. Ich habe das bis jetzt keine... Ich kenne eine, die ging von einem Ehebruch zurück zu einer Frau und dann in einen zweiten Ehebruch. Fürchterlich. Zuerst habe ich ihm das Evangelium gesagt. Der Herr ist offen zur Vergebung, wenn du deinen Wege endest. Sündige nicht mehr. Und als er zweite Mal, dann habe ich ihn die Leviten gelesen, das Gesetz. Du hast einen vierfachen Schuld gegen dich, gegen deine Kinder, gegen deine Frau und vor allem gegen Gott. Und er sagte, Pfarrer, ist kein gutes Seelsorge, man soll nicht reden so. Es geht ihm nur um die Liebe. Ja. So ist das heute, nicht wahr? Schlimm. Ach, schauen wir, wo wir sind. Das ist so eine lange Geschichte hier. Da ließ sie ihn einschlafen und flog die sieben Locken seines Haupts zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit den Flocken an und sprach zu ihm, Philister, über dir Simson. Er aber wachte auch von seinem Schlaf und riss die geflochtete Locken mit Flockengewebe herher. Da sprach sie zu ihm,
wie kannst du sagen, du hast mich lieb, und doch dein Herz nicht mit mir ist, Simson. Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin dein große Kraft liegt.
So reden die Frauen, nicht wahr? Die böse Frauen, nicht die Guten. Die Guten reden direkt. Mit der Zeigefinger manchmal auch. Und als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, würde seine Seele sterbensmatt. Sterbensmatt, warum? Seine Seelenkraft weicht von ihm vor sein Körperlich. Denn sie hat sein Herz, sein Wesen erobert. Mehr als Gott. Er liebt sie mehr als Gott. Er liebt einen Feind, die gegen ihn und sein Volk und sein Auftrag ist mehr als Gott. Finden Sie, das ist sehr schwierig, diese Aussage, dass wir Gott mehr lieben als alles sonst. Ich liebe meine Frau sehr. Das ist eine sehr schwierige Sache zu sagen, ich liebe einen unsichtbaren Gott mehr als alle Menschen auf Erden. Aber um das zu verwirklichen, müssen wir verstehen, was dieser Gott für uns getan hat. Er hat uns Leben gegeben, er hat uns auch die Liebe gegeben, dass wir andere Menschen lieben können. Er hat unsere Schuld und Sünde vergeben, er hat uns ganz und gar für uns hingegeben und den Weg ermöglicht zu seinem Reich. Es ist ein sehr harter Satz, Jesu, wenn er redet über die neue Familie, so wichtig als die alte Familie. Kennen Sie Leute, wo das wirklich so ist, Bruder Mössinger? Das ist auch ein großes Problem, nicht wahr, seelsorgerlich? Wie viele Leute halten an das alte Familie? Auf alle Kosten, auch auf die Erbe und so weiter, viel mehr als an das neue Familie. Das ist auch sehr schwer. Aber wir müssen offen miteinander reden und nicht so fromm, in einer Art und Weise, die weltfremd ist. Wir reden, wie das wirklich mit uns sind, weil wir sind verlorene Menschen in uns selbst und gerettet durch Christus. Und das ist wahr. Und das ist biblisch. Und Luther hat das auch gesagt. Die sind schwierige Texte. Die Bibel zeigt uns, wie wir sind. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang, nicht einmal, sondern alle Tage, jetzt hat sie ihn. Und was gibt sie ihm? Fleisch. Um seinen Geist und seine Seele zu zerstören. Und wie viele Leute fallen rein durch das Fleischliche, in eine Art oder andere? Wie viele Männer in die Mittelalter wollen sich nochmal jung fühlen? Wie dieser Schauspieler in Amerika, wie heißt der, der diese junge Koreanerin genommen hat? Er hat das selbst in seinem Film gesagt, er tut das, um jung zu bleiben. Wie heißt dieser Typ? Dieser Umrist? Oh, der ist auch Jude. Wie heißt der Mann? Woody Allen heißt er, ja, nicht wahr? Und er selbst diagnostiziert das. Jung zu bleiben. Was bedeutet jung zu bleiben? Das ist Selbsttäuschung. Wir Christen sollen mit Wahrheiten leben. Man bleibt nicht jung, weil man eine junge Frau hat. Man wird seine Eltern bestimmt noch mehr spüren, wenn man eine junge Frau hat, als wenn nicht. Ich habe Rat von einem Rabbiner gehört, von einem Jude, der sowas getan hat. Und der Rabbiner hat gesagt zu der Frau von diesem Mann, lass ihn. Er wird schnell ungesund, so eine junge Frau zu haben. Er wird einen Herzinfarkt kriegen und dann wird er zurück zu dir kommen. Ob das passiert ist, weiß ich nicht. Aber das ist Selbsttäuschung. Warum sind wir so leicht Narren gemacht werden? Und nicht nur Männer, sondern Frauen. Ich kenne die frömmste christliche Frauen, die nur die schönste Mann im Ort heiraten. Ich kenne mehrere solche. Lassen wir uns ehrlich und konkret darüber sein. Und lassen wir uns schauen, was Wirklichkeit ist. Simpson verrät sein Volk, sein Gott und sich selbst. Und was kriegt er davon? Vergeltung, blinde Augen, weil die Augen haben ihn verraten und deswegen wird die Augen rausgestockt werden. Vergeltung. Sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihn zusetzte, würde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser, das bedeutet, ich bin Nazaräer. Es gibt zwei jüdische Ordnungen, die Nazaräer und die Rechabiter. Und die Nazaräer haben kein Wein getrunken, sie haben ihr Haar lang wachsen lassen. Die Ideal beider dieser Ordnen war die Wüstenzeit. Das Wanderung immer mit Gott und nicht sesshaft im Land, auch wenn Simpson sesshaft im Land ist, dieses Ideal ist immer noch da, die Brautzeit in die Wüste. Das vor allem bei den Rechabiter, aber das ist auch bei den Nazarenern. Und die lange Haar als Zeichen, die Einweihung, das kennen Sie von der Berufung Simpson. Diesen Text haben wir nicht behandelt, das ist in meinem Buch, aber das können Sie im Richterbuch lesen. Sein Haar ist lang, er hat nie Wein und natürlich hat er Kosche, er hat richtig gegessen. Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wich meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Es ist interessant, wie diese Texte über Haare eine Rolle in der Bibel steht. Was steht da im Bergpredigt über Haare? Alle Haare auf unser Haupt gehören dem Herrn. Und ich habe gesündigt gegen diese Gebot, als ich 40 war und guckte in die Spiegel und sah mein erstes graue Haar und sagt, Jaffin, das passiert dir nicht. Du bist sportlich und jung und ich habe sie rausgerissen. Ja, das ist nicht so gut. Aber dann, was kommt? Die Vergeltung kam bald. Zwei Wochen später guckte ich in den Spiegel und da direkt daneben war zwei graue Haare. Und die gucken mich mit großen Augen an, diese zwei graue Haare, und ich habe die gelassen. Ja, sowas. Als Delilah nun sah, dass er ihr sein ganzes Wesen, sein Herz aufgetan hat, sandte sie ihn hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachte das Geld in ihre Hand mit. 1100 Silberlinge. Und Judas Iskariot hat 30 gekriegt. Das ist keine geldgierige Jude. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß, das ist klar. Sie benutzt immer die Sexualität, wie Marcus Wolf und diese anderen, und rief einem, der ihn die 7 Locken seines Haars, 7 Schupferkraft, abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simpson. Als er nun von seinem Schlaf aufwacht, dachte er, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan. Er weiß, der hat das verraten. Immer noch glaubt er, dass er frei kommt. Warum? Wir haben das vorher gesagt. Weil wenn man gewohnt ist, bestimmte Gabe zu haben, dann glaubt man, dass man die immer hat. Die Gaben kommen nicht von uns, sondern von ihnen. Und sie können auch weggenommen. Wissen Sie, ich war ein sehr guter Sportler. Man sieht es mich nicht an, aber ich war das. Und ich habe einen Angstgegner in Tennis. Ich war Turnierspieler und ich habe einen Angstgegner in Tennis. Und ich habe fast nie eine Verletzung. Nur einmal, als ich auf einen Zaun hängen blieb, als ich Bub war, da habe ich meine Hosen was zerrissen und so. Aber ich glaube, ich habe keine Verletzung. Aber das war sehr peinlich, sowas da auf dem Zaun hängen zu bleiben. Aber ich glaube, sonst sportlich ist nie was passiert. außer gegen diese Angst gegen. Es war spät Nachmittag und ich muss zurücklaufen und riss Bänder oder Muskelriss war das, ein scharfer Muskelriss. Und dann musste ich humpeln auf dem Kanzel, nicht wahr? Das habe ich nur zweimal in meinem Leben getan. Das zweite Mal war Weihnachten, als mein Dackel mich gebissen hat. Ja, ich muss humpeln da auf dem Kanzel und da fing ich an zu merken, jetzt könntest du niemanden Tennis schlagen, du kannst kaum auf den Kanzel hinaufkommen. Es sind nur, wenn die Gaben von uns weggenommen sind, dass wir merken, dass sie nicht uns gehört, sondern Leihgaben. Nebenan, so ist ein Kind ein Leihgabe. Diese mein Bauch gehört mir, kann man auch menschlich widerlegen. Welches Kind gehört die Eltern, wenn das Kind 25 Jahre alt ist? Keine mehr. Außer vielleicht ein paar Mutterkinder, das gibt aber auch. Aber kaum eine. Das Bauch gehört nicht die Mutter. Selbstverständlich, es gehört Gott, das Kind. Aber auch im weltlichen Sinn. Das Kind geht seinen eigenen Weg. Das ist ein Leihgabe. Alles, was wir haben und sind Leihgabe. Aber wir glauben, weil wir das haben, das gehört uns. Und so schnell kann das weggenommen. So schnell kann das weggenommen. Wir können einen Autounfall und plötzlich paralysiert und gar nichts mehr tun können. Jeder kann das passieren hier. Deswegen können wir nicht vorstellen, dass das weg ist. Auch wenn er selbst weiß, dass das der Geheimnis ist und er hat das verraten. Immer noch kann er das nicht vorstellen. Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, dachte er. Und ich will mich losschließen. Aber er wüsste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Warum steht, dass der Herr von ihm gewichen war und nicht, dass sein Kraftweg ist wegen sein Haar? Weil der Herr hat ihm diese Kraft gegeben. Und der Herr ist weg, weil er hat den Herrn nicht vertraut, sondern diese feindliche Person. Aus reine geschlechtlichen Gründen. Er hat sich so erniedrigt im negativsten Sinn, dass der Herr von ihm gewichen. Und deswegen die Kraft, die er von dem Herrn kam, durch das Haar. Wenn jemand Jesus Gewand berührt hat, war das die magische Ausstrahlung sein Gewand, der diese Person geheilt, oder die Glaube dieser Person? Was meinen Sie? Es war der Glaube, nicht eine magische Auswirkung der Gewand. Und so ist es bei der Haar. Es war nicht eine magische Kraft in dieser Haar, sondern der Herr hat gezeigt dort diese Haar seine Stärke. Das ist ein Geweihter des Herrn und er ist nicht mehr eine Geweihte, wenn er mit Horen und dann sein eigenes Geheimnis verrät und damit die Kraft, die Gott ihm gab, um Israel zu befreien, verriet. Deswegen ist der Herr von ihm gewichen. Da griff ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, Vergeltung, führte ihn hinab nach Gas und legte ihn in Ketten und er müsste die Mühle drehen im Gefängnis. Ein Wissenschaftler hat in Amerika zu diesem Thema rausgekriegt, Entschuldigung, ich habe nie diese Forschung gemacht, über was passiert im Gefängnis in dieser Zeit, und behauptet, dass das Frauenarbeit war, die Mühle zu drehen im Gefängnis. Das könnte wohl sein. Auf jeden Fall spielt keine Rolle, ob das Frauenarbeit war oder was anderes. Die Tatsache ist, dass er in die tiefste Sinn erniedrigt wird und benutzt wird jetzt, tierisch benutzt für die Feinde, wie er tierisch seine Gaben preisgegeben hat. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem er geschoren war. In jedem Gericht ist Gnade. Und gerade als er zutiefst gerichtet, vergolten mit den Augen raus, in dieser Art erniedrigt, was vielleicht Frauenarbeit, auf jeden Fall tierliche oder tierische Art von Arbeit. Plötzlich fängt an, die Kraft wieder zu kommen. Eine sehr merkwürdige Sache, denn Gott wird ihn benutzen, trotz aller seiner Fehler und aller seiner Schwäche. Als aber die Fürsten der Philisten sich versammelte, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer darzubringen, ein Freudenfest zu feiern, sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Genau, Gott will, dass die Feinde glauben, dass ihr Götzen Kraft geben, um dass Gott selbst zeigt, wo der wahre Kraft kommt. Denn Götzen sind nichtig. Götze bedeutet ein Nixe. Das gibt auch diese Übersetzung, nicht Götze, sondern ein Nixe, was nicht ist. Als nun ihr Herz gute Dinge war, sprachen sie, lass Simson holen, dass er vor uns seine Späße treibe. Was hat Jesus gesagt in der Bergpredigt über Blinde? Spielt man mit Blinde? dass sie in die Wand laufen und so weiter? Nein, nein, genau das Gegenteil. Ich habe sehr schwierig mit meinem Dackel gehabt, dass er blind war am Schluss. Er hat immer behauptet, die Wände gehen gegen ihn los, weil er war noch sehr lebhaft und er ging plötzlich schnell in den Wand. Er hat mir immer gesagt, diese Wände, die gehen los gegen mich. Es war sehr schwierig. Aber das ist das Übelste, eine Behinderung von einem Mensch oder gar ein Tier, was lustig zu machen. Das ist heidnisch und das ist, was die Heiden tun. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Spechen von ihnen. Sie stellten ihn zwischen die Säule. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihrem Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unserem Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viel von uns erschlug. Das ist der Präludium zum Fug. Das bedeutet, wir werden jetzt sehen die Macht Gottes gegen die Nixe und die Gürzen. Denn Gott hat Simson geliefert in die Hände, die Feinde. Und so steht es auch deutlich in die Prophetie. Er rief, er pfeift und die Assyrer kommen, um die 10 Stämme zu vernichten. Und er pfeift und die Babyloner kommen. Denn die Gerüchte gegen Israel kommen von dem Gott Israel, nicht von einer Gürze. Und die Gerüchte gegen uns kommt von Jesus Christus, nicht von einer Gürze. Und jede Gerüchte dient den Gnade. Sein Haar fing an zu wachsen. Fängen Sie an zu denken über Gerüchte, was Sie erlebt haben, Leiden, was Sie erlebt haben und wie das Gottes Gnade letzten Endes gedient hat, dass Ihr eigene Selbstsicherheit auch über Ihr Gaben und Ihr Wege plötzlich in Frage gestellt. Und das führt uns zu dem, der diese Gaben gibt und der uns helfen kann und führen kann, auch dem Blinden. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hände führt, lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voll Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da und auf dem Dach waren etwas 3000 Männer und Frauen. Wo kommt 3000 vor? Die 3000, die sich zu Pfingsten bekehren. Denken Sie an diese Zahl. Hier wird es im Negativ, die Zerstörung des Feind mit 3000, später im Positiv gekehrt zu Pfingsten. Die zusammen sahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an. Hier geht es, der Ruf an die Gürzen, danke, du hast die Feinde im Hand geliefert. Und dann der Ruf an den Gott Israel. An was hat das sehr zu tun später? Wer rief zu den Gürzen an? Und dann einer allein rief zu den Herrn, der Gott Israel. Das ist Elia, nicht wahr? Genau das Gleiche. Gott wirkt öfters durch ein Mensch. Lassen Sie nicht einschüchtern von großer Zahl. Die Schwärmer reden immer von großer Zahl. Ach, das sind Schein. Scheinerweckung, das ist keine Erweckung, denn Erweckung geht in die Tiefe, was tief gesät, nicht was schnell aufgeht und keine tiefe Wurzel hat. Lassen Sie nicht durch große Zahlen einschüchtern. Der Herr ist mit jedem von uns, der zu ihm hält und lebt, aus seinem Kreuzes vergeben. Denn er gibt uns auch dann die Mut zu reden, wenn wir reden sollen, von dem Heiligen Geist, das steht in der Bibel. Und er kann durch ein Mensch sehr Großes tun. Und das läuft durch die ganze Bibel, ob das Noah, ob das Abraham, lesen Sie durch die ganze Bibel, ob das Petrus oder Paulus. Denn er kann durch jede von uns viel wirken. Lassen Sie nicht durch Zahlen einschüchtern. Der Herr denkt total anders. Israel ist klein, die Gemeinde ist klein. Der größte Gemeinde, Philadelphia, erlebt keine große Wunde, keine große Erweckung, ist rein und klein und lebt vom Herrn, nicht wahr? Nicht der Käse, na, der richtige Philadelphia, Sie wissen, von Offenbarung. Der Käse aber hat damit zu tun, denn der Käse ist weiß. Und weiß ist der Zeichen der Reinheit, oder? Jawohl. Heißt das nicht Philadelphia auf Deutsch? Ja, der Käse, rein weiß. Das ist keine Reklame. Aber das ist der Zusammenhang. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, Doppelung, Herr, Herr. Eine sehr starke Betonung, diese Doppelung. Mein Herr und mein Gott, oder der Herr, Herr, wie Gideon. Denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies einmal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philister. Sein Ziel ist, Rache zu bringen im Sinne der Gott Israel. Und er tut das in Form des Kreuz. Und Jesus Christus, der endgültige Held, tut das nicht als Rache, sondern als Zeichen der Versöhnung für seine Feinde, und das sind wir alle, aus seiner Liebe für uns zu sterben. Und hier ist die Vordeutung. Simson fleischlich, Jesus geistlich. Simson um Rache, Jesus um Versöhnung und endgültige Frieden. Aber das ist ein direkter Zusammenhang, die Form des Kreuzes. Nebenan, das ist ein Bild. Irgendwann muss ich das ausarbeiten. Bruder Müssen, gibt es so ein Buch über das Kreuzesform in die ganze Bibel, wie Mose über die ausgestreckte Hände, der Kreuzessegen, der... kennen Sie nicht? Vielleicht schaffen wir sowas. Ne? Das wird ein gutes Thema, glaube ich. Ein wichtiges Thema. Und er umfasst die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten, der andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philister. Er ist bereit, wie Jesus geopfert zu werden. Das ist noch eine Ähnlichkeit. Trotz die total Verschiedenheiten, die wir betont, eine Ähnlichkeit. Ich bin bereit zu sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die durch seinen Tod tötete, als die er zu seiner Lebzeit getötet hatte. Da kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters, und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines Vaters Manoach zwischen Sora und Eschtertal. Er hatte aber Israel 20 Jahre gerichtet. Das bedeutet ein halbes Ding. Denn was ist die normale Zeit, Israel zu richten? Die volle Zeit? 40 Jahre. Und er starb damit mit dieser halbes Ding, die aber ein sehr wichtiges Zeichen ist für uns in Bezug zu der Kreuz Jesu. Denn das war der fleischliche Weg und Jesu Weg war auch Fleisch. Er hat seinen ganzen Körper auch gegeben, aber das war total geistliche Hingabe. Simson um Rache, Jesu um endgültige Versöhnung mit dem Vater. Und beide gingen sehr bewusst als Opfer hin für das Volk und in Jesus für die ganze Welt. Amen, wir beten. Liebe bist du, Herr, nichts als Liebe. Auch dein Eifer, dein Feuer, die Schärfe deines Wortes, der Rauch deines Gerichts. Aber nur Liebe. Eine Liebe, welche verglüht, vergeht, aber dann durch deine Hingabe mit uns aufersteht. Amen.